Leider ist Strategy das Schlimmste, was Bitcoin seit seiner Gründung, Existenzerfindung passiert ist.
Wenn Strategy eskaliert, geht es auf jeden Fall unter 30.
Am Ende ist im Bitcoin-Protokoll relativ wurscht, ob jetzt Strategy gut performt oder schlecht performt. Ich glaube, das ist die einzige Konstante und alle möglichen Akteure sind in den letzten 10, 15 Jahren im Bitcoin-Space gekommen und gegangen und nachhaltig hat ihnen niemand geschadet und so wird es auch bei Strategy sein. Für mich ist Bitcoin eine neue Form oder vielleicht die beste Form von Geld, die jemals erschaffen wurde.
Ja, also die werden das überleben. Bitcoin-Preis wird höher sein.
Wird Strategy Bitcoin auf Null bringen? Ist Michael Saylor quasi der Todesstoß für Bitcoin? Darüber werden wir heute in großer Runde sprechen und ich starte direkt mal mit der ersten Frage rein. Mark, glaubst du, dass Strategy Bitcoin ernsthaft gefährdet?
Also Bitcoin, das Protokoll, glaube ich nicht, dass das durch Strategy gefährdet wird oder auch ist, weil Bitcoin, das Protokoll, ist eigentlich unabhängig davon resilient, ob jetzt da viele Leute kaufen, verkaufen oder ein Konzentrierter vielleicht Probleme bekommt, teilliquidiert wird. Also Bitcoin wird Strategy überleben, glaube ich.
Flo, was denkst du? Dem kann ich mich nur anschließen, aber es könnte natürlich sein, dass auf Jahre MicroStrategy den Bitcoin-Preis belastet, aber das Protokoll, wie gerade Marc gesagt hat, ist davon unbetroffen.
Siehst du? Kurzfristig vielleicht, ja, kannst da Einfluss haben, aber langfristig denke ich nicht.
Denkst du nicht? Nee. Ja, wir werden jetzt tiefer ins Thema einsteigen, das heißt, das wird jetzt das einzige Video, was du schauen musst über Strategy. Wir hier in der Elefantenrunde, einmal haben wir den Mark Wallach bei uns, Incrementum, du bist ja auch ein starker Bitcoin-Verfechter unter anderem. Rohstoffe etc. bist du ja auch sehr, sehr stark unterwegs. Ich glaube, du wettest aktuell auch gegen Strategy oder Stretch oder so. Da werden wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Wir haben den Flo Kössler bei uns, the one and only, auch schon bei uns auf dem Kanal gewesen. Und Ramon ist auch am Start. Du wirst hier. Wir haben vorher gewitzelt. 2-1.
2-1, genau.
2-0. Der letzte Strategy-Bulle.
Genau, das werden wir jetzt uns hier zu Gemüte führen. Aber ich habe ein paar Rapid-Fire-Fragen zum Start, so ein bisschen zum Warm-up. Bitte kurze Antwort. Ich beginne aber bei dir, Flo, diesmal. Geht Strategy pleite, ja oder nein?
Kommt auf den Zeitrahmen an. Ich befürchte aber, es wird am Ende kein Happy End geben.
Also ja.
Ja, aber sicher nicht innerhalb der nächsten 24 Monate.
Okay, Mark?
Pleite, also Insolvenz im klassischen Sinn, glaube ich eigentlich nicht.
Okay. Was sagst
nein,
du?
Nein, auch nicht.
Auch nicht, nee. Nein. Gut, wir haben so teilweise Konsens hier. Was natürlich dann die nächste Frage ist, aufgrund von Strategy etc. Geht Bitcoin unter 30.000 in den nächsten 5 Jahren, ja oder nein?
Nein.
Nein. Mark?
Absolute Antwort auf die Frage ist echt schwer, aber
that's cool.
Wenn Strategy eskaliert, geht es auf jeden Fall unter 30.
Ah, interessant. Flo?
Das ist eine brutale, weil du den Zeitrahmen so groß gemacht hast. Ich glaube, ohne riesen Strategy-Probleme gehen wir nicht unter 30.000. Wenn aber was schief geht und ich befürchte, es geht in den nächsten 5 Jahren was schief und da reden wir nicht mal über die Pleite, dann wäre das sicherlich in dieser Zone von 20 bis 30.000 wären so meine Worst-Case-Szenarien.
Okay, interessant. Michael Saylor, Genie oder Risiko? Flo?
Ich sage leider, Strategy das Schlimmste, was Bitcoin seit seiner Gründung, Existenzerfindung passiert ist.
Das heißt, Michael Saylor eher Risiko als Genie.
Absolut.
Mark?
Also höchst intelligenter Mann. Ich glaube, das kann man nicht anzweifeln. Ich bin kein Psychologe, aber er wirkt mir halt, als hätte er ein zu großes Ego und das könnte das Problem auslösen. Also das könnte sein Fall bedeuten.
Okay. Michael Saylor, Genie oder Risiko, Ramon? Es
ist immer ein schmaler Grat zwischen Genie und Verrücktheit. Und er, ja, manchmal mehr Genie, manchmal ein bisschen verrückt. Also,
was ist er jetzt?
Schwierig zu sagen. Mehr verrückt, denke ich.
Mehr das ja. Risiko. Okay. Größtes Strategy-Risiko in einem Wort? Flo?
Leverage.
Konzentration.
Konzentration.
Michael Saylor.
Okay. Größte Strategy-Chance in einem Wort?
Ramon. Strategien, die Sie fahren, diese ja, Finanzprodukte, die Sie da ausrollen.
Nicht ein Wort.
Ja. Bitcoin selber.
Mark.
Sorry.
Die größte Strategy-Chance in einem Wort?
ein Turnaround im Bitcoin-Preis.
Okay, Turnaround, sehr schön. Flo?
Ich kann es leider nicht in einem Wort beantworten. Für mich wäre generell für Bitcoin die größte Chance, wenn Strategy viel in die Weiterentwicklung von Bitcoin selbst investiert und sich nicht nur darauf fokussiert, einfach Bitcoin zu kaufen.
Interessantes Thema. Das habe ich mich auch schon gefragt. Haben die irgendwelche Entwickler eingestellt oder so? Also ich sage jetzt mal
Core Developer. In homöopathischen Dosen haben sie da was gemacht, aber das wäre für mich eigentlich den größten Benefit, wo ich auch meine Meinung dazu ändern würde, wenn Strategy sich wirklich darum kümmert, dieses ganze Ökosystem um Bitcoin an sich nach vorne zu bringen.
Guter Punkt. Yes, also ich glaube, jetzt sind wir warm. Jetzt haben wir auch schon die ersten Positionen uns hier mitgeteilt, respektive kundgetan. Ich würde mal gerne damit starten. Was glaubt ihr, was sehen die meisten oder 90% der Bitcoin-Community über Strategy falsch? Oder warum sind die Leute falsch da draußen, was Strategy anbelangt? Weil wir sehen ja grundsätzlich so ein bisschen zwei Lager. Die einen sind extrem bullish. Also ich sage jetzt mal, die Hardcore-Bitcoiner, die sind ja super bullish gewesen, auch über die letzten Wochen und Monate. Strategy, Michael Saylor ist der Gott hier, Digital Credit und weiß ich was alles, oder? Und jetzt ist er irgendwie wieder Teufelszeug, oder? Aber was glaubt ihr, warum liegen die meisten Leute falsch mit Strategy? Was glaubst du, was sehen die Leute nicht?
Ich bin mir nicht sicher, ob das noch der Status quo ist oder ob nicht das Sentiment massiv geschiftet hat, gerade über die letzten Wochen, also ob wir überhaupt noch so eine große Fanbubble hatten. Letztes Jahr war es auf jeden Fall noch so, da hatte ich mich schon kritisch zu MicroStrategy geäußert und habe quasi zu 99% negative Kommentare erhalten. Am Ende ist es aber alles subjektive Wahrnehmung. Ich schaue mir gerne objektiv, ist der Preis, was passiert an der Börse. Das ist, glaube ich, die beste Voting Machine für alles, was an der Börse gehandelt wird. Und da war zuletzt das Urteil relativ klar und Strategy ist ja jetzt, ich weiß gerade gar nicht im Prozent, wie viel wir gefallen sind, aber wir sind ja unter 100 auf 80, glaube ich, teilweise im Tief gefallen und da hat der Markt erstmal ganz klar abgestimmt, dass es zumindest kurz- bis mittelfristig das aktuelle Firmenkonzept nicht ganz aufgeht. Und am Ende des Tages für mich ist, warum ich Strategy generell etwas skeptisch gegenüberstehe, ich bin zu Bitcoin gekommen aus dem Cypherpunk-Gedanken. Wir wollen ein anderes Geldsystem bauen, wir wollen eine Alternative schaffen zum heutigen Fiat, zum heutigen Notenbank-System. Und mir ist unklar, welchen Benefit MicroStrategy oder auch Saylor zu diesem ganzen Unterfangen gebracht hat. Und ich sehe da einfach keinen Pluspunkt am Ende des Tages für Bitcoin. Für mich hat das eher zu Zentralisierung, zu Abschreckung etc. Geführt. Aber ich finde, es hat marketingmäßig Bitcoin nicht unbedingt in den letzten zwei Jahren vorangebracht.
Wie siehst du das, Marc? Ich glaube, wie gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, du bist auch investmenttechnisch eher auf der bärischen Seite, was Strategy anbelangt? Oder vielleicht kannst du uns da kurz abholen, wie würdest du das unterstreichen, was Florian gesagt hat? Oder wie bist du positioniert? Wie siehst du den Markt?
Also wir haben Strategy schon auch eingesetzt gehabt in der Vergangenheit in unseren Fonds. Es war eben auch ein interessantes Surrogat für Bitcoin-Exposure natürlich. Ich bin da eher ein bisschen pragmatisch, weil ich denke, Bitcoin, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich ein qualitativ hochwertiges Asset ist, muss man eigentlich damit rechnen, dass die Wall Street in irgendeiner Art und Weise da mitspielen wird. Tut sie ja auch schon. Und Strategy hat, man kann, oder Treasury Companies im weiteren Sinne, finde ich, haben, also man kann schon argumentieren, dass sie einen ökonomischen Nutzen haben. Insofern, dass sie Wertpapiere darstellen und anbieten für Finanzmarktteilnehmer, die vielleicht ein bisschen andere Eigenschaften haben als pures Bitcoin-Exposure. Beispielsweise, was ich einfach mal interessant fand, war die Convertible Bonds, einfach als asymmetrisches Anlageinstrument. Das ist auch natürlich bei Strategy sehr, sehr gut angenommen worden.
Kannst du kurz erklären, was diese Bonds genau sind, für die es nicht wissen?
Die Wandelanleihen haben die Eigenschaft, dass sie eben eigentlich nach unten hin mit der Bonität der Gesellschaft gesichert sind. Im Fall von Strategy haben sie die höchste Seniorität. Das heißt, die werden am wenigsten oder am allerspätesten in einem Konkursfall liquidiert werden. Also die sind eigentlich nach wie vor sehr gut besichert. Haben aber nach oben hin einen Conversion-Preis, also das heißt, man hat ein bisschen so wie ein Auszahlungsprofil, wie eine Call-Option. Das heißt, wenn Strategy, also die Stammaktie, massiv raliert, ist man nach oben dabei und hat indirekt Bitcoin-Exposure nach oben und hat aber eben einen Puffer nach unten. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Financial Engineering, Dienstleistung, wo man meiner Meinung nach argumentieren könnte, okay, das bringt vielleicht den Mehrwert für Marktteilnehmer, weil das gibt es so eigentlich nicht wirklich erhältlich, zumindest nicht als Wertpapier. Also von dem her bin ich jetzt nicht per se gegen Treasury-Unternehmen oder gegen derartige Entwicklungen. Man kann es auch ohnehin nicht verhindern, vor allem wenn man jetzt irgendwie den Zugang hat, dass man da für freie Märkte und so weiter steht. Also da bin ich recht pragmatisch, also einer der Probleme, die ich im Laufe der Zeit mit der Gesellschaft hatte und nach wie vor habe, ist ein Vertrauensverlust ins Management insofern, dass hier sehr viele verschiedene Wege eingeschlagen wurden. Also es war ein Schlierenkurs. Beispielsweise vor einem Jahr noch wurde gesagt, es werden nicht mehr Stammaktien emittiert, solange der MNAV nicht über 2,5, glaube ich, war damals.
Was ist der MNAV, genau?
Ist im Prinzip die Bewertung der Bitcoins im Bestand relativ zur Bewertung der ausständigen Aktien, vereinfacht gesagt. Ja. Und da gab es die meiste Zeit ein Premium, also das Geschäftsmodell von Strategy lebte davon, dass teurer sozusagen Aktien emittiert wurden und hier mehr Bitcoin akkumuliert werden konnten aufgrund der Mehreinnahmen. Und da haben sie sich komplett davon verabschiedet und haben eigentlich mehr und mehr diese Stammaktie ein bisschen als Bankomat, als Geldautomat benutzt und die Stammaktionäre massiv verwässert. Das ist meiner Meinung nach ein Mitgrund für die massive Underperformance von Strategy. Also das sind so Dinge gewesen, die im Laufe der Zeit meiner Meinung nach nicht so gut gelaufen sind.
Jetzt, Ramon, du verfolgst auch sehr, sehr stark das Ganze mit Research etc., Social Media und so weiter. Was ist dir aufgefallen diesbezüglich? Wie hat sich die Stimmung verändert? Wie interpretierst du das?
Ja, das Problem, was ich sehe, ist, Michael Saylor wurde zu Anfang wie ein Gott behandelt, also immer noch von den Bitcoin-Jüngern, sage ich jetzt mal. Aber schlussendlich, ja, investieren kann ja jeder. Jetzt Bitcoin, wenn du sagst, Flo, vom Cyberpunk-Gedanken her, Bitcoin interessiert das eigentlich nicht, oder? Schlussendlich. Mein Problem ist mit Strategy, eben die Leute sind richtige Fanboys da unterwegs. Die schauen nur auf Saylor, was er jetzt da macht. Er ist sozusagen der Heilbringende, was auch immer, oder? Wenn er kauft, dann geht der Preis nach oben. Wenn es nicht so ist oder wenn das Vertrauen schwindet, dann ja, geht Bitcoin auf Null, was absolut Null Sinn macht, meiner Meinung nach. Du hast vorhin auch gesagt, Mark, wegen das Management, einmal machen sie so, dann heißt es wieder, wir verkaufen nie Bitcoin, dann heißt es wieder, wir verkaufen einen Teil oder nur ganz wenig. Und das ist so ein bisschen ein Wischiwaschi vom Ganzen. Und eben die Leute, die Bitcoiner finden diesen Michael Saylor so, ja, sie beten den fast an. Das ist das, was ich als Problem ein bisschen...
Ich glaube, der Grund wird wahrscheinlich am Schluss sein, weil halt einfach Strategy der Einzige noch da war, der im großen Stile gekauft hat. Und sind wir ehrlich, dann die Leute dann trotzdem gehofft haben, wenn er weiter kauft, oder dann steigt der Bitcoin-Preis.
Erinnern wir uns doch am Anfang, als er angefangen hat, da war die Euphorie groß. Ja, Saylor ist der Erste und jetzt kommen dann bald die Mag 7s und so weiter und so fort. Und Michael Saylor wird jetzt alle amerikanischen CEOs Orange pillen und so weiter. Und was ist passiert davon? Eigentlich nichts. Keine Firma hat nach Michael Saylor angefangen zu kaufen. Gerade keine Firma, die noch ein anderes Geschäftsmodell hat. Vielleicht Tesla ein paar, aber ich glaube, die haben es auch schon vor Saylor ein paar Bitcoins gehabt. Und sonst ist ja eigentlich nichts passiert. Und wenn du jetzt heute ein Microsoft-CEO oder ein Apple-CEO bist, dann weiß ich auch nicht, ob das nicht eher jetzt mittlerweile abschreckend ist, was bei MicroStrategy abläuft, wo du sagst, ich halte mich da eher raus, habe nichts zu gewinnen.
Ich habe hier einen Post auf Twitter, der kann der Flo dann auch einblenden, und zwar von Arkham. Und Arkham ist ja so ein Analysehaus, oder? Die haben dann auch so geschrieben, ist Stretch, also nicht Strategy per se, aber Stretch ist ein Produkt von Strategy, the next Luna? Short answer, not quite. Also quasi nicht ganz. Stretch, schreiben Sie, hat sich vom... Pari-Kurs entfernt, ja, also sie wollten eigentlich, dass Stretch immer $100 mehr oder weniger ist. Und dann
ist das Ziel, ja, aber es ist kein Pack oder sozusagen.
Genau, das
verstehen die Leute auch nicht.
Nicht
kein Stablecoin, wo jetzt Dollar mit dem USDC, dass das 1:1 sein muss. Das ist dann nicht gegeben, also hat er auch nie gesagt.
Genau, und aber
das verstehen Leute leider nicht.
Und dann, oder? Hier gibt es einfach sehr viele Zahlen, die mir wieder rumgeschmissen werden, oder ja, hier, er kann ein Jahr Dividenden bezahlen, Dividenden gehen hoch, Preis von Stretch geht runter, hier geht was rauf, hier geht was runter. Also irgendwas ist immer ein bisschen Drama unterwegs. Jetzt haben wir auch noch, das wird hier auch kurz eingeblendet, von Rose Law, der Rosen Law Firm, oder in Amerika gibt es auch eine Sammelklage gegenüber Strategy. Wie interpretiert ihr das Ganze? Also ist hier einfach wieder viel Panik auf der Titanic im Sinne von, ja, diese Firma hier, die kennt man anscheinend, die hat schon mehrere so Sammelklagen auch bei anderen Firmen groß gemacht etc. Und jetzt gehen sie gegen Strategy vor. Du hast eigentlich schon schön gesagt, grundsätzlich kann jeder investieren, wie er will. Das sind Finanzprodukte, da muss man sich auch überlegen, in was investiert man. Heißt es, dass Stretch per se, was viele, wie gesagt, auf $100 muss es bleiben? Nein, muss es nicht. Das haben wahrscheinlich viele auch wieder nicht verstanden. Wie interpretiert ihr diese Thematik momentan auch mit dieser Sammelklage? Ist das jetzt ein großes Thema? Ist das ein großes Problem? Oder ist es einfach nur wieder Ablenkung? Was sagst du, Flo?
Da kenne ich mich zu wenig mit amerikanischem Kapitalrecht aus. Ansonsten ich bin immer dafür, wie du sagst, du sollst gerade, wenn du was an der Börse investierst, wenn du etwas Falsches investierst, dann trag die Verantwortung dafür. Da bin ich immer auf jeden Fall für freie Märkte. Und ansonsten, da muss man ja immer differenzieren. Ich bin zwar Strategy oder Michael Saylor skeptisch gegenüber eingestellt, aber Stretch wird jetzt sicher nicht in absehbarer Zeit auf Null fallen. Dazu hat er noch viel zu viele Möglichkeiten, viel zu viele Kapitalreserven. Also das ist in dem Sinne Panik. Ob jetzt Stretch wieder auf 100 zurückgeht oder sich auf einem anderen Kursniveau einpendelt, das wird sehr davon abhängig sein, was Strategy dann im Konkreten dafür unternimmt. Aber per se ist das jetzt erstmal weder für Strategy noch für Bitcoin ein Problem. Ich glaube, das Klügste, was auch Saylor jetzt oder Strategy generell machen kann, vermutlich die Stammaktie einfach möglichst stark verwässern, möglichst hohe Kapital raisen, damit auch die Dividenden auf die nächsten 2-3 Jahre gesichert sind. Und dann sollte es eigentlich rund um Stretch zumindest mal kurzfristig auch kein Problem geben.
Wie gehst du als professioneller Händler, Mark, an dieses Thema ran? Ich meine, jetzt könnte man auch sagen, Stretch hat... wie viel haben die? Ich muss kurz hier schauen, können wir vielleicht einblenden. Ist jetzt bei 83 US-Dollar Stand heute. Wir nehmen das am 30. Juni auf. Video kommt ein bisschen später, aber heute direkt wieder mal 12% Anstieg. Theoretisch könnte man sagen, ja, nice. Ziel ist ja $100. Wenn ich jetzt groß kaufe, dann habe ich hier noch ein Upside per se vom Produkt. Und on top sind sie ja jetzt bei 12% Dividenden, die sie ausbezahlen, was ja auch schön ist. Wie interpretierst du das aus professioneller Investorensicht? Ist das nicht jetzt Free Money hier?
Ja, also das sind zwei Themen, die auch, glaube ich, recht nah miteinander zusammenhängen. Auf der einen Seite Stretch und auf der anderen Seite dieses Rechtsrisiko, was jetzt auch noch mal näher kommt. Ist übrigens noch keine Klage ausgesprochen. Jetzt sind es erst Untersuchungen, die eingeleitet werden. Aber es ist durchaus möglich bis wahrscheinlich, dass da eine Klage folgen wird, ja, könnte ich mir vorstellen. Meines Wissens sind die Untersuchungen auf alle Wertpapiere, die ausgegeben wurden von Strategy, sozusagen, also umfassen alle Wertpapiere. Ich denke aber, dass Stretch womöglich das Kritischste wird. Warum? Weil es eben schon eher, glaube ich, aus meinem Empfinden jedenfalls so vermarktet wurde, dass es eben ein sicheres Wertpapier ist, also ein Money-Market-Wertpapier, so wie eine Obligation. Es ist zwar rechtlich eine Vorzugsaktie, aber Saylor spricht ja auch von Digital Credit. Ja. Es ist mitunter auch eine gewisse Irreführung. Ja. Also das sind einige, glaube ich, Themen, was das Marketing von, und nämlich speziell Michael Saylor, beziehungsweise eventuell auch den CEO, aber was die sozusagen die Organe dieser Gesellschaft angeht, weil die haben meines Wissens auch im amerikanischen Recht hier nochmal gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die können jetzt ihre eigenen Wertpapiere nicht jetzt ohne Restriktion hier anpreisen. Da müssen natürlich die Risiken entsprechend auch dargelegt werden. Und da glaube ich vom Gefühl her, könnte man schon einen guten Lawsuit führen dagegen. Ja. Also vor allem auch, wenn da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Pensionisten und so weiter, also wirklich sehr konservative Investoren in Stretch investiert haben, weil sie in der Annahme waren, dass das eigentlich wie eine Rente, wie eine Obligation funktioniert. Also da ist, glaube ich, schon so ein Wunderpunkt. Ja. Also die Klagen und das Problem ist auch typischerweise, solche Klagen dauern sehr lange. Also das wird vermutlich, also wenn es zu einer Klage kommt, dann nicht in wenigen Wochen irgendwie vom Tisch sein, sondern könnte den Markt bzw. die Aktie halt sehr lange beschäftigen oder immer wieder mal für negative Stimmung sorgen. Ja, das sind so ein bisschen meine Gedanken dahingehend.
Das heißt, aus professioneller Sicht sagst du nicht hier Free Money im Sinne von cooles Investment oder ist es überhaupt interessant aus dieser Perspektive?
Ja, also ich sehe es ein bisschen so wie ein Dilemma, in dem er steckt oder in dem die Gesellschaft steckt. Also es gibt einige Emissionen, aber die wichtigsten sind die Stammaktie und die Vorzugsaktie Stretch. Ich glaube, es sind 15 Milliarden ausständig von Stretch. Und dann gibt es noch als dritten Pol sozusagen den Bitcoin-Preis, ja, sprich also ihre Reserven. Ja. Und jetzt kann Strategy, also im guten Fall, dass wir dieses Szenario hatten wir eigentlich quasi durchgängig bis vor einem Monat oder ein, zwei Monaten, als die Probleme wirklich angefangen haben. Im guten Fall, solange Strategy irgendwie Wertpapiere emittieren konnte, sei es eben über neue Wertpapiere, in dem Fall jetzt zuletzt massiv die Vorzugsaktien oder auch die Stammaktien verwässern, war alles okay, weil da hatten sie Zugang zum Kapitalmarkt. Da war es auch gar nicht so tragisch, dass der Bitcoin-Preis zum Beispiel eben im letzten halben Jahr gesunken ist. Sie hatten Zugang zum Kapitalmarkt. Aber aufgrund der hohen Konzentration, und das war ja auch das Wort, was ich auf deine Frage genannt habe, was ich auch als größtes Risiko sehe, ist es jetzt, glaube ich, 850.000 Bitcoin in etwa haben sie auf ihrer Reserve, 4% von dem Gesamtbestand, der jemals existieren wird. Das weiß der Markt natürlich. Also wenn jetzt sozusagen die Governance in dieser Situation, wo wir jetzt sind, wo nämlich nur ein sehr eingeschränkter Zugang zum Kapitalmarkt herrscht, wenn hier seitens des Unternehmens Maßnahmen präsentiert werden, die vielleicht zugunsten von Stretch sind, aber zulasten der Stammaktionäre, dann kann man sich als Investor kurz mal überlegen, die letzte Aktion, die letzte Maßnahme beispielsweise letztes Wochenende, interessant, Dividendenerhöhung, das macht ja jetzt Stretch nochmal interessanter. Und dann kann man sagen, ja, ich mache vielleicht jetzt weniger Stammaktien und erhöhe die Vorzugsaktie. Das könnte ich spielen, ja, aber ich bin da halt sehr, sehr abhängig von der Firmenpolitik, die, wie ich auch schon sagte, recht rigoros war vielleicht. Ja, wenn man das.
Ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal nachgeschaut, also 847.363 Bitcoin besitzt Strategy. Jetzt die Frage, die geht ja dahin, respektive wir haben jetzt gerade, ich glaube am Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder jetzt die Tage, kam es ja raus, dass jetzt, und das hast du vorher gesagt, jetzt fällt mir die Frage wieder ein, dieses Wischiwaschi hin und her, was sie machen, wie sie was finanzieren. Jetzt kam ja raus sozusagen, dass sie theoretisch bis zu 1,25 Milliarden an, also Dollar, in Form von Bitcoin verkaufen dürfen. Um die Dividende zu bezahlen.
Mhm. Genau.
Also, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Sie haben ja einen 5-Punkte-Plan präsentiert. Ich kann es kurz sagen. Sie haben eben die US-Dollar-Reserve von 1,7 Milliarden jetzt aufgestockt auf 2,55. Eine höhere Dividende eben von 11,5% auf 12% bei Stretch. Rückkauf der Vorzugsaktien bis zu 1 Milliarde. Also ist auch möglich. Rückkauf der Stammaktie, auch bis zu 1 Milliarde. Also das Management kann da entscheiden. Und dann eben Bitcoin dürfen verkauft werden, um die US-Dollar-Reserve wieder zu erhöhen. Und das ist im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar.
Und das war eigentlich sozusagen das Damoklesschwert auch immer, oder? Du darfst ja nicht Bitcoin, oder Saylor hat auch immer gesagt, ja, verkauf deine Bitcoin nicht. Und dann irgendwann, glaube ich, in Prag hat er gesagt, ja, ich meinte, deine. Nicht deine verkaufen, aber wir dürfen schon. Oder irgendwie, und hat sich dann irgendwie so raus versucht zu argumentieren, oder? Und das ist einfach aus meiner Sicht alles, ja, dieses Wischiwaschi, dieses Hin und Her. Man weiß nicht so richtig, was kommt heute, was kommt morgen, wie verwässern sie was wieder. Aber die Quintessenz, auf was ich eigentlich hinaus will, ist, Bitcoin werden verkauft. Und ich glaube, das gibt Strategy per se auch ein bisschen Luft, oder? Dass sie sagen können, hey, doch, wir dürfen jetzt auch verkaufen. Wir haben das jetzt kommuniziert. der Markt weiß es wahrscheinlich jetzt auch oder preist es irgendwie ein. Jetzt, wie kritisch siehst du das, Flo? Wie gesagt, wenn wir jetzt über eine Milliarde, ja, sind wir ehrlich, eine Milliarde Dollar plus minus in Form von Bitcoin, was ist das? 24 Stunden Handelsvolumen, 30, 40, 50 Milliarden. Interessiert das den Bitcoin-Preis überhaupt?
Ich glaube nicht. Ich finde es auch jetzt erstmal kurzfristig sehr gut, dass Strategy diese Entscheidung getroffen hat, weil für mich war immer unklar, was ist denn jetzt das Endspiel eigentlich auch von Strategy, okay, alle Bitcoins zu besitzen und dass man jetzt ganz klar sagt, wir versuchen jetzt letztendlich eine optimierte Hodl-Strategie. Wir kaufen nicht nur eins, sondern wir versuchen jetzt auch zu verkaufen. Ob das ihnen jetzt gut gelingt, sei dahingestellt, weil man muss ja ganz klar sagen, beim Einkauf sind sie bisher keine optimale Strategie gefahren und haben meistens leider eigentlich zu den falschen Momenten gekauft. Mal schauen, ob sie es jetzt beim Verkaufen besser machen. Ansonsten wird es jetzt einfach ein Narrativ-Game. Wie du gerade gesagt hast, diese Höhe vom Handelsvolumen spielt jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle. Jetzt ist eigentlich alles, geht es um Sentiment. Und wie viel wird dann auch wirklich verkauft? Jetzt haben sie mal angekündigt, so 20.000. Das ist jetzt gemessen an ihrem Gesamtstack auch erstmal eine kleine Summe. Aber bleibt es dabei? Das wird vermutlich auch sehr davon abhängen, was macht der Bitcoin-Preis in den nächsten 12 Monaten und so weiter und so fort. Aber per se ist es für mich erstmal sehr gut, dass sie dazu bereit sind und das nimmt auf jeden Fall jetzt kurzfristig erstmal Druck von dieser ganzen Strategy und Michael Saylor-Nummer. Der Markt hat jetzt am gestrigen Tag erstmal im ersten Moment auch positiv drauf reagiert. Muss man mal schauen, was der Markt daraus mittelfristig macht, aber kurzum, ich sehe es erstmal positiv. Es bleibt aber dabei, es ist nur, glaube ich, eine kurzfristige Entlastung. Weil wenn der Bitcoin-Preis auch über die nächsten Monate nicht vom Fleck kommt, dann werden ja immer wieder Fragen kommen, okay, musst du jetzt noch mehr verkaufen und so weiter und so fort. Und dementsprechend...
Nee, muss er nicht. Hat er da diese US-Dollar-Reserve, um das Ganze zu finanzieren?
Ja, aber diese US-Dollar-Reserve reicht ja nicht ewig aus.
Das heißt, reicht 17,4 Monate.
Die reicht 17,4 Monate auf jeden Fall. Aber der Markt ist ja immer forward looking. Also gerade, ich glaube, wenn der Markt realisiert, aktuell sind ja viele, oder ist generell, sollte man ja auch in dem Mindset sein, wir sind perfekt im Vierjahreszyklus und irgendwo im Oktober, November haben wir den Boden und dann beginnt der nächste Bullenmarkt, dann sehen wir wieder steigende Kurse. Spannend wird es ja für Sentiment, wenn das nicht passiert. Oder auch wenn wir davor einfach nochmal stark fallende Kurse sehen, wenn dann letztendlich auch die Bewertungen und so weiter sich nach unten drehen. Ich glaube, dann kommen wir einfach in interessante Situationen. Und das sehe ich nach wie vor einfach, solange Strategy existiert, wird man immer wieder diese Diskussionen im Bitcoin-Bereich auch für neue Investoren führen. Und das sehe ich halt einfach als Belastung, als Sentiment-Belastung, weil wir können gar nicht, jetzt die Diskussionen drehen sich eben nicht mehr über Cypherpunk-Money und wir wollen ein neues System erschaffen. Die Diskussionen drehen sich jetzt darum, um Financial Engineering und es wird Stretch wieder den 100er-Pack erreichen. Und das als Bitcoiner ist mir per se eigentlich relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil für mich ist Bitcoin eine neue Form oder vielleicht die beste Form von Geld, die jemals erschaffen wurde. Aber jetzt befinden wir uns in Nebenkriegsschauplätzen und werden aus denen auch so schnell nicht herauskommen. Und am Ende des Tages, ja, langfristig über jetzt Jahrzehnte wird es Bitcoin egal sein. Aber jetzt zu unserer Lebzeit, mal die nächsten 10 Jahre, solange Strategy hier rumrantiert, wird es eben schon ein bestimmender Teil jeder Bitcoin-Diskussion leider sein.
Aber gehen wir doch mal ganz kurz die 2 Szenarien durch. Also das Worst Case, oder würdest du was sagen?
Nee.
Gehen wir mal das Worst Case und das oder Bull und Bear Case durch. Ich starte ja nochmal gerne mit dir, Flo, weil du vorher auch gesagt hast, ja, also unter 30.000, wenn Strategy hier Probleme kriegt, dann sowieso, oder bei der Rapid-Fire-Frage. Aber was ist das, was sind deine Gedanken, wie schaut ein solches absolut bärisches Szenario aus?
Ja, das sehe ich tatsächlich als Problem, weil es ist, glaube ich, schwer, das zu zeichnen, weil es nicht wie FTX, wo es einfach den Boom gibt, dann ist FTX weg, okay, man schüttelt sich kurz und weiß, es geht weiter. Weil ich glaube nicht, dazu ist es einfach Strategy, erstens zu gut die Schulden strukturiert, auch zu viel Cash da, zu viel Bitcoin da. Das heißt, es wird sicher nicht in den nächsten 24 Monaten einfach puff und eines Morgens wacht man auf und MicroStrategy oder Strategy ist weg. Und das ist eigentlich, dann ist es ein Sterben auf Raten und mit vielen Gegenbewegungen und so weiter und ein Prozess, der sich dann, wenn es überhaupt so weit kommt, über Jahre hinziehen wird, befürchte ich. Und das sehe ich eher als Belastung an, dass man nicht wie Mt. Gox, wie bei FTX und all den anderen, die davor waren und vielleicht suboptimale Entscheidungen getroffen haben, eines Tages wusste man, Ding ist vorbei, können uns jetzt, können ohne dieses Event jetzt weiter planen. Und das, glaube ich, ist bei Strategy, das ist so, es wird über Jahre wie ein Damoklesschwert über uns hängen, falls nicht irgendeine Lösung für diese ganze Thematik gefunden wird.
Also langsames Sterben, wie überlegst du dir, Mark, das bärische Szenario? Wie läuft das ab? Dass sozusagen wirklich auch der Bitcoin-Preis darunter schlussendlich auch leiden muss?
Es kann natürlich sich sehr lang ziehen, aber meine Befürchtung ist eigentlich ein bisschen anders, nämlich, dass wir in eine nicht-lineare Bewegung da rein stolpern. Also sprich, dass sich dieser Abwärtstrend massiv beschleunigt. Ja. Und ich glaube, auch das ist, das hast du vorhin auch kurz angesprochen, was sehen die Bitcoiner falsch? Übrigens, die Bitcoiner gibt es nicht, es gibt nur Individuen. Es gibt, glaube ich, auch, weil wir vorhin so ein bisschen pauschal gesagt haben, die Bitcoiner finden den Sailor so toll. Ich glaube, da gibt es auch sehr durchaus geteilte Meinungen oder unterschiedliche, differenzierte Meinungen.
Sitzen auch ein paar hier.
genau, bestes Beispiel. Ja. Also ein paar Gedanken. Die Krux ist, glaube ich, wie hoch ist die US-Dollar-Reserve? Ja? Und da war ich auch schon eben Ende letzten Jahres und auch Anfang, da gab es noch gar keine Dollar-Reserve, sehr kritisch. Und dann haben sie eine Dollar-Reserve eingeführt, haben sie gemerkt, okay, das ist ein Risiko. Da dachte ich, okay, sie kriegen die Kurve und sie bauen jetzt einen wirklich ordentlichen Bestand an US-Dollar auf, sodass sie vom Markt unangreifbar sind, nämlich für eine wirklich lange Periode, Zeitperiode. Und sie haben das auch angekündigt, dass sie diese Dollar-Reserve aufbauen würden, aber sie haben es eigentlich nicht wirklich durchgezogen, beziehungsweise haben dann teilweise zuletzt wieder die Dollar hergenommen, um den Convertible Bond, also die Wandelanleihe, zurückzukaufen. Meiner Meinung nach vielleicht zu aggressiv. Ja. Also die Krux ist, wie hoch ist die US-Dollar-Reserve, auch durch den Bärenmarkt durchzukommen und von Hedgefonds unantastbar zu sein. Ja.
Also du sagst eigentlich die 2 Milliarden plus minus, was habe ich gesagt, 2,5 Milliarden oder so.
2,5, ja.
Die zweifelst du an?
Naja, die zweifle ich jetzt nicht an, dass die gibt, aber erstens vielleicht auch noch ein Wort dazu. Das Statement hat gesagt, ja, wir haben, wie viel waren es, 1, wie viel jetzt aufgestockt, die US-Dollar-Reserve?
1,5, glaube ich.
1,5, ja, herrlich. Aber wie denn übrigens, finde ich, da sollte man auch mal einen Satz drüber verlieren, nämlich durch Verwässerung der Stammaktionäre. Ja. Und das war zu unter NAV. Ja. Also hier hat man eigentlich die Stammaktionäre wieder missbraucht, um die Dollar-Reserve aufzustocken. Das ist schon, da sieht man schon.
Wer jetzt noch Aktionär ist, wenn ich kurz reingrätschen darf, damit nicht rechnet, das ist
fairer Punkt.
Also jetzt musst du ja.
Was heißt dann, wie stark wurden sie, das ist auch noch interessant zu sehen, wie stark wurden sie überhaupt verwässert? Oder es ist ja nicht, geht ja nicht in die zweistelligen Prozentbereiche, das gehe ich nicht von.
Also, naja, okay, also wahrscheinlich im Zweifel würde ich jetzt, wenn ich noch Aktionär werde, würde ich auch wollen, im Zweifel muss einmal die oberste Priorität sein, das Unternehmen muss solvent bleiben und überleben und muss vielleicht sozusagen einmal in den sauren Apfel beißen und hier wirklich eine Verringerung der Bitcoins per Share in Kauf nehmen, weil das ist irgendwo der letzte vernünftige Zugang, wo man eigentlich Dollars jetzt herbekommen kann, um hier unantastbarer zu bleiben. Aber letztlich, was ich auch noch zu dem Punkt sagen wollte, ob das den Markt interessiert, wenn sie jetzt dann Bitcoin verkaufen würden, da meine ich, hell yeah. Ja, also vielleicht, man kann noch argumentieren, okay, so viel sind es ja gar nicht, aber wir haben in diesem Jahr, wenn man die größten Investorengruppen einteilt in Strategy und ETFs, ja, die sind ähnlich groß. ETF-Holders haben über 1 Million Bitcoin und Strategy eben die 850.000, ähnliche Größenordnung. Dieses Jahr haben die ETFs erstmalig zu Nettoverkäufern geworden. Es ist noch nicht dramatisch, 100.000 Bitcoin in etwa year to date verkauft und Strategy hat gekauft bis jetzt 175.000 plus.
Aber eben, wie siehst du dieses bärische Szenario? Du hast gesagt,
ich war gerade excited, weil wenn du sagst, es geht schnell zu Ende, das wäre für mich, natürlich, dann würden die Bitcoin-Preise massiv unter Druck kommen, aber dann könnten wir wieder in die Zukunft blicken, egal ob dann der Bitcoin auf 10, 20, 30, was auch immer fällt. Das wäre halt so wie FTX ist weg, meine Strategy ist weg. Aber wie siehst du das? Weil ich meine, wenn diese 1,5 Milliarden oder vielleicht dann auch mehr da sind, wie siehst du dann, wie ist ein schnelles Sterben möglich?
Naja, also Ein Szenario für mich, was möglich wäre, wo wir auch eben in so eine nicht-lineare Bewegung reinkommen könnten und ein bisschen schaut jetzt der letzte Move schon ein bisschen ebenso aus. Strategy erkennt, sie brauchen Cash. Sie brauchen übrigens Cash auch, um die Convertibles zu bedienen. 2028 ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber das sind auch 5 Milliarden plus, glaube ich.
Nee, sogar, ja.
Ja, also von dem her, das ist schon eine Menge Holz, wenn man nicht einfach Stretch imitieren kann, wie es vorher möglich war. Woher nehmen? Und irgendwie ewig lang werden die Aktionäre das auch nicht mehr mitmachen, als Bankomat missbraucht zu werden. Man sieht es schon am Strategy-Chart übrigens, ja. Also was passieren könnte ist, ich glaube, ein Befreiungsschlag könnte halt sein, dass wirklich irgendwann mal auch selbst in den Stress hinein so eine große Menge an Bitcoin letztlich verkauft werden muss, um hier einfach nachher dann trotz des Stresses so viel Dollar zu akkumulieren, dass man nachher wirklich sagen kann, okay, egal, wir können jetzt die Dividenden weiterzahlen, vielleicht für 5, 10 Jahre.
Aber das wäre ja dann schlussendlich ein bullisches Szenario. Ist jetzt mal bärischend.
Naja, aber deswegen sage ich, vielleicht wird es keine Insolvenz. Ja? Ja. Vielleicht löst es einen massiven Drawdown aus, aber am Ende überleben sie es, weil sie dann doch auf die Bitcoin-Reserve massiv in den Stress wohlgemerkt reingreifen müssen, wo, wenn alles zusammenkommt, wie es typischerweise ist, die ETF-Investoren verkaufen, ja, wo wir dann eben vielleicht Richtung 30.000 gehen in so einem Szenario. Ja, und sie haben aber dann am Ende doch noch genug Cash, um isoliert zu sein.
Aber das heißt ja eigentlich, dass sozusagen Strategy, egal wie wir es drehen, nicht bankrott geht. Kurzfristiges Schmerz, ja, aber sie haben so viel Puffer schlussendlich, außer Bitcoin geht auf null, aber ich glaube, das glauben wir nicht. Aber das ist so ein bisschen mein Zwischenfazit. Was ist denn effektiv das bullische Szenario? Was würdest du sagen? Was ist denn schlussendlich bullisch für Bitcoin, wenn was passiert?
Also eben, die gestrige Aktion, wo sie da rausgebracht haben mit dem 5-Punkte-Plan, ist schon mal ein gutes Zeichen wieder. Für mich schafft das Vertrauen, oder für die Leute da draußen auch. Eben die Dollarreserve hochgefahren und so weiter. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Strategy da Bitcoin groß verkaufen muss, jetzt im Sommer oder auch im Herbst. Also ich glaube, das wird jetzt über die Zeit ein bisschen wieder verschwinden, da das ganze Zeugs. Weil eben ist ja nur ein Teilnehmer dieser Strategy. Da gibt es ja noch viel mehr Leute, größere Wale, die viel mehr Bitcoin besitzen, wo sie theoretisch viel einfacher verkaufen könnten. Da gibt es auch noch Strive zum Beispiel.
Wie meinst du größere Wale?
Ja, die verkaufen möchten. Gab es ja auch im Bullenmarkt, wo die richtigen Wale da ihre 10.000 Bitcoin abgestoßen haben pro Woche oder noch mehr.
Ah, du meinst einfach größere Wale, aber nicht größere Wale wie Strategy. Ich meine, gibt da niemand, der mehr als
800. Ja, BlackRock hat ja auch noch etwa 800.000.
Gut, aber das hat ja nicht BlackRock, ja, mehr die ETF.
Ja, aber die müssen ja auch Bitcoin halten, um das auszugeben, oder?
Ja, aber es sind da individuelle Personen.
Ja, klar.
Aber du sagst eigentlich, Das Positive ist eigentlich die Klarheit, die jetzt zum Beispiel auch in diesem Schritt jetzt, sie dürfen Bitcoin verkaufen.
Genau.
Sie haben eine gewisse Cash-Reserve. Die Leute, die noch da sind, du hast es vorher auch angesprochen, Flo, die noch da sind, ja, die kennen diese ganzen Vor- und Nachteile oder sollten sie zumindest kaufen, verstehen. Dann ist ja eigentlich aus deiner Sicht der Grundstein gelegt jetzt, dass es eigentlich gar nicht schlimmer werden kann.
Also für mich, es zeigt, oder dass es eben sie haben Handlungsspielraum, ob es dann Sinn macht oder nicht. Aber es ist da, sie können was machen, auch wenn es aus der Luft gegriffen ist. Aber die Leute sehen doch jetzt mit dem, dass da Vertrauen geschafft wird. Und schlussendlich, es geht um Vertrauen in diesem Markt. Man hat es gesehen, vor 2, 3 Wochen war ja alles noch schlecht und man kann es nicht mehr bezahlen. Preis ging runter. Gestern dieses Programm raus.
32 Bitcoin verkauft.
Ja, aber auch das. Und jetzt dieser Plan und die Leute sind wieder beruhigt. Preis ging ja.
Also Klarheit.
Das sind wir jetzt aber noch. Das ist
ein bisschen
zu früh, um das
zu sagen. Das ist mal ein schönes Zeichen jetzt von diesem.
Genau, aber du sagst, Klarheit bringt mal Stabilität. Was würdest du sagen, Flo? Du warst ja vorher auch sehr, sehr skeptisch bei den Rapid-Fire-Fragen nochmals. Was ist das Bull-Szenario für dich oder der Bull-Case? Was müsste da passieren? Wie kann sich Strategy erholen? Was für Auswirkungen hat das auf Bitcoin?
Ich glaube, Strategy, ich weiß gar nicht, ob es selber so beeinflussen kann. Vermutlich müsste der Bitcoin-Preis einfach stark steigen. Das wäre der Best Case. Und das dann durch externe Faktoren, dass die USA sagen, wir bauen jetzt eine Bitcoin-Reserve auf oder irgendwas anderes passiert, was den Bitcoin-Kurs zumindest mal Richtung 80.000, 90.000 bringen würde. Das wäre vermutlich die größte Entlastung, weil in so einem Szenario natürlich Käufer in den Markt kommen und dann Strategy sogar leichter Spielraum hätte, auch größere Teile von Bitcoin abzustoßen. Ob sie das dann aber machen würden, wenn die Kurse steigen, sei dahingestellt. Vermutlich würden sie dann eher wieder im Bull-Modus kommen und sagen, ah, jetzt müssen wir noch mehr kaufen. Schaut, Kurs geht doch rauf und wir werden eben wieder in einem Infinite Loop gefangen. Nur das Problem ist, sehen wir kurzfristig irgendwelche Entwicklungen, die überhaupt den Bitcoin-Kurs wirklich nachhaltig, also jetzt 80.000, 90.000 bringen. Das geht eigentlich nur de facto, wenn die amerikanische Regierung, glaube ich, in irgendeiner Form was unternehmen würde. Wir haben dieses Jahr Midterm Elections. Vielleicht interessiert sich Trump, wir haben es vorhin kurz diskutiert, für die Wählerschaft, die in den USA, glaube ich, besitzt fast jeder zweite Krypto oder Bitcoin, also schon ein Interesse auch an steigenden Kursen da wäre. Hat Strategy ansonsten selber irgendwas in der Hand, um wirklich einen mittelfristigen Bullcase zu machen? Da fehlt mir die Fantasie, weil am Ende des Tages steht und fällt alles mit dem Bitcoin-Kurs. Ich finde es aber per se gut, dass sie einerseits gesagt haben, ja, wir sind auch bereit zum Verkaufen. Ob das dann marktsentimentmäßig, wie der Marc vorhin schon angesprochen hat, wirklich so gut ankommt, sei dahingestellt. Aber wie jeder wusste, ja, irgendwann muss es eigentlich passieren. Und jetzt ist mal der Genie out of the bottle. Und dass Michael Saylor halt am Ende des Tages bereit ist, seine Aktionäre bis zum Tod zu diluten. Und vielleicht ist das auch das, wo man halt sagen muss, ja, wir diluten jetzt bis auf 20, 30 Dollar hier runter und bauen uns die Cash-Reserve auf. Und dann haben wir erstmal Ruhe und dann hat auch der Bitcoin Ruhe. Und dann schauen wir mal, ob wir halt in 3, 4 Jahren wieder an dem selben Punkt stehen, wenn die Cash-Reserve aufgebraucht ist. Aber du siehst, das fällt mir jetzt kurzfristig schwer, also dieses ganze optimistischen Szenarien zu formulieren.
Aber sagen wir jetzt mal, wir sitzen in 5 Jahren wieder hier. 3 Jahren, 5 Jahre. Was würde dir sagen, welche Aussage, zum Beispiel jetzt von dir, Marc, auch aus dem Gespräch, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als richtig herausstellen? Was glaubst du? Was wird das sein?
Was? Ja, die Kristallkugel.
Ja, aber das ist ja das, was die Leute auch hören wollen, oder? Ja, aber was ist dein Gedankengang diesbezüglich, oder? Was denkst du, wird wirklich sich als wahr herausstellen? Was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird? Wir haben Bull Case besprochen, Bear Case, wir haben das besprochen, jenes besprochen.
Also Bitcoin wird die Strategy-Probleme, wie auch immer sie ausgehen werden, überstehen und auch der Bitcoin-Kurs wird meiner Meinung nach früher oder später wieder realisieren. Ich meine, überhaupt sehe ich das Ganze als Riesenchance, weil, und das war auch der Grund, warum wir in unseren Fonds immer Bitcoin mit Edelmetallen kombiniert haben. Schon sehr viele Jahre spreche ich davon, dass ich nicht davon ausgehe, dass diese Drawdowns geringer werden, weil oftmals unter den Bitcoinern war so die herrschende Meinung, die Volatilität wird immer geringer, weil die Marktkapitalisierung steigt, die Liquidität steigt. Aber gerade als diese Konzentration zwischen nochmal ETFs und Treasury Companies, in erster Linie natürlich Strategy, massiv zugenommen hat, habe ich immer schon die Befürchtung gehabt, ja, wenn da irgendein Event passiert, dass diese Gruppen verkaufen müssen, dann wird es wahrscheinlich genauso, wie es nach oben gegangen ist. Erinnern wir uns, 24, 25 haben alle jubiliert, BlackRock, ETF, super, Strategy kauft und alle kaufen. Und natürlich, dabei ist es nach oben gegangen, 100, 150%. In die andere Richtung funktioniert es halt auch so. Und das Problem eben, wo ich denke, was das Ganze eben beschleunigt nach unten mitunter ist, jeder weiß, dass Strategy, also wenn die Probleme eskalieren, jeder weiß das und die Bitcoin-ETF-Halter werden da jetzt auch nicht tatenlos zuschauen und wie schon gesagt, die Hedgefonds ebenfalls nicht. Also wie gesagt, in dem Szenario, was ich vorhin kurz skizziert habe, könnte es massiv und relativ schnell massiv brutal drunter gehen. Aber sie können sie wahrscheinlich dann doch irgendwo noch den Hals aus der Schlinge retten, wenn es jetzt nicht zu extremen Klagen oder sonst irgendwas kommt, was für sie fatal ausgehen würde, das weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht können sie sozusagen die Kurve kratzen. Mhm. Die ursprüngliche Frage war aber, was ist das bullische Szenario? Ich will mich da jetzt auch nicht zu einzementieren, was die Bearishness angeht. Man muss, glaube ich, immer versuchen, offen zu bleiben für alle Seiten. Also man muss auch fairerweise sagen, ganz nüchtern betrachtet, das Sentiment ist jetzt schon, also was Bitcoin betrifft, lassen wir mal Strategy auf der Seite, ist grottenschlecht. Ja. Also da, glaube ich, sind eben, ist ein Ab, also mal eine Gegenbewegung auch schon mehr als überfällig. Der Tag wie gestern, glaube ich, war schon mal so ein bisschen ein Ansatz, aber ob das jetzt länger anhält, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Aber ich möchte nur sagen, man darf sich nie zu sicher sein. Mir fällt jetzt auch wahrscheinlich am ersten ein, dass aus der US-Administration da mal jetzt wirklich im Nahen der Midterm-Elections jetzt mal Initiativen gestartet werden, um hier Bitcoin, Krypto zu beleben, weil das ist doch auch eine Wählergruppe von Ihnen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Trump-Administration unbedingt mit Bitcoin-Preisen von unter 60.000 in die Midterm-Elections gehen möchte. Und ich denke schon, dass Sie, wenn Sie wirklich wollen, Mittel und Wege finden, wie Sie da nochmal ein bisschen Stimmung machen könnten.
Flo, was sagst du, wenn wir in 3 bis 5 Jahren wieder hier sitzen zu diesem Thema? Welche Aussage hat sich als wahrscheinlich...
Ich kann da leider nur dem Markt beipflichten. Am Ende ist im Bitcoin-Protokoll relativ wurscht, ob jetzt Strategy gut performt oder schlecht performt. Ich glaube, das ist die einzige Konstante. Und alle möglichen Akteure sind in den letzten 10, 15 Jahren im Bitcoin-Space gekommen und gegangen. Und nachhaltig hat ihnen niemand geschadet. Und so wird es auch bei Strategy sein. Wenn ihr euch noch erinnert, was 2017 los war in den Halving Wars und so weiter und so fort. Damals war ja auch die Befürchtungen irgendwie, jetzt geht hier alles unter, und damals war Bitcoin ja auch noch schwächer, die Community kleiner, und ich glaube, da ist schon viel passiert, und das ist für mich die Konstante. Ich glaube aber nach wie vor, unterm Strich, wenn man das jetzt auf 10 bis 20 Jahre sieht, wird Bitcoin besser fahren, wenn nicht einzelne Entitäten so viel Bitcoins besitzen würden. Aber das sind wir auch wieder wie vorhin bei dir. Es ist der freie Markt. Jeder kann machen, was man will. Und vielleicht kommt auch in 10 Jahren wieder einer auf die Idee, ich mache es jetzt besser als Strategy. Das ist dann so wie mit den Sozialisten, die damals, die haben es noch nicht richtig gemacht. Jetzt machen wir den richtigen Sozialismus. Genau. Und per se glaube ich auch nach wie vor dran, dass auch in den ganzen geopolitischen Überlegungen, dass in amerikanischen Überlegungen auch mittelfristig Bitcoin eine Rolle spielen wird. Und vielleicht ist es dann auch am Ende so, dass in der aktuellen Administration kann man ja nichts ausschließen. Vielleicht sagen sie auch am Ende des Tages, wir beteiligen uns bei Strategy und so weiter und so fort. Und dann wäre natürlich Strategy einfach auf Jahre. Und das ist dann vermutlich auch der wahre Bullcase für Strategy, um da nochmal kurz den Bogen zu schlagen. Wenn in irgendeiner Form die amerikanische Regierung als Backup einsteigt, dann glaube ich, sind wir auf ein Jahrzehnt plus erstmal safe. Und das war ja immer schon eine kleine Aluhut-Theorie von mir. Michael Saylor sitzt ja quasi gegenüber vom CIA-Hauptquartier. Jeder CIA-Beamte fährt am Morgen immer an der Strategy-Zentrale vorbei. Und meiner Meinung nach war es damals auch per se, Strategy war ja auch ein Government-Contractor, als sie noch ein Geschäftsmodell hatten. Ich bin nicht sicher, ob es ein Zufall war, dass man gesagt hat, jo, den lassen wir da freie Hand und so weiter. Ich glaube schon, dass man im Hintergrund jemand auch im amerikanischen Staatsapparat gesagt hat, das kann auch von Vorteil für die USA sein, wenn jemand diese Strategie fährt. Und schauen wir mal, was da passiert. Aber das ist am Ende des Tages, glaube ich, mein
interessanter Punkt. Ja.
Möglicher Bullcase für Strategy.
Ich würde sagen, dass eigentlich die US, also die Amerikaner schlussendlich auch gegenüber China und Russland und wie sie alle heißen dann am Schluss, oder Stichwort BRICS etc., dass sie da halt schon einen riesen Vorsprung haben, weil sie sich an Strategy beteiligen. Strategy wird dann vielleicht 1 Million Bitcoin besitzen. Bis dahin, keine Ahnung, dann haben sie doch einen ordentlichen Stack vom ganzen Kuchen. Ja. Ist ein interessantes Thema. Was würdest du sagen, Ramon, also, wenn wir in 3 bis 5 Jahren wieder hier sitzen?
3 bis 5 Jahren haben
wir. Welche Aussage?
Wir hätten da das neue All-Time-High ungefähr, oder? In 4 Jahren so.
Wie hoch ist es?
Was haben wir jetzt für Preise? 60.000? Ja, zwischen 200 und 250.000 vielleicht kommt hin. Dann sind wir wieder da und wie Flo gesagt hat, vielleicht kommt dann da ein neuer und wir müssen das wieder diskutieren. Und sind vielleicht bei einem Tief oder Bärenmarkt-Tief von 100.000 dann.
Ja. Aber was wird sich als wahr herausgestellt haben? Was ist deine Aussage,
also, dass Strategy nicht tot ist? Oder nee, die werden nicht tot gemacht. Vielleicht eben übernimmt es da die amerikanische Regierung, aber dann komplett. Dann heißt es nicht mehr Strategy.
Das wäre der ultimative Bullcase.
Das wäre natürlich ganz cool, oder? ja, also die werden das überleben. Bitcoin-Preis wird höher sein und das war jetzt typisch Bärenmarkt, Fad oder Angst wie im 17 oder im 21 mit Tether oder was auch immer. Genau.
Ich meine, Trump hat ja ein paar Kinder. Saylor als CEO ablösen, übernimmt es der Trump-Family.
Ja, und kombinieren mit der Mining-Company, die sie haben, plus all dem ganzen Gedöns.
Da läuft es ja auch nicht so gut, muss man sagen.
Stablecoin-Themen
also,
und so.
Deswegen, ich glaube, die Incentives sind auf jeden Fall da. Aber vielleicht, und da brauchen wir erst noch einen Stress einfach im Markt, auch für Strategy, wo einfach dann die amerikanische Regierung plausiblen Grund hat. Ja, Leute, Wir müssen jetzt hier den Kapitalmarkt schützen, weil ansonsten würde das auch in den breiten Finanzmarkt überschwappen und wir wollen hier keine Panik oder sowas. Also ich glaube, da werden schon nochmal verrückte Dinge passieren.
Gibt es ein Thema, was noch wichtig ist, was wir jetzt nicht besprochen haben oder angesprochen? Flo, hast du noch ein Thema? Du hast ja auch dir nochmal sehr, sehr viele Notizen gemacht oder so als genereller Rundumschlag. Glaube ich.
Ich glaube, das war jetzt schon mal ein sehr gutes Thema. Ich möchte, wir können bei einer anderen Gelegenheit vielleicht mal die Quantum-Diskussionen aufmachen. Klar. Das sind ja neben Strategy, glaube ich, das andere große Thema, was die Bitcoin-Community aktuell beschäftigt. Genau. Aber Strategy, glaube ich, war das mal ein guter erster Rundumschlag. Und am Ende des Tages kann jeder den Kurs von Strategy und vor allem auch von Stretch über die nächsten Wochen und Monate beobachten. Und da wird der Markt entscheiden, ob sie die richtigen Entscheidungen treffen oder vielleicht nicht.
Dann als letzte Frage. Bitte nur kurz in einem Satz antworten. Mark, sollte man, sag jetzt mal, als Interessierter oder als Bitcoin-Investor auch Strategy kaufen? Keine Finanzberatung an dieser Stelle.
Ja, das ohnehin nicht, aber grundsätzlich ist jeder eines Geschmieds, also möchte ich dann niemandem vorschreiben. Wenn, also nochmal, massive Chancen sind bei solchen Volatilitäten auch immer mit dabei. Ja? Und wenn Strategy hier wirklich das Ruder umdrehen kann und genug Cash aufbringen kann, dass es unantastbar ist, oder auch ein externes Event den Bitcoin-Preis vielleicht mal nach oben schiebt, ja, dann kann es einen massiven Short-Squeeze auch geben. Ja. Aber aus meiner Sicht, wenn dann nur in sehr dosierten,
homöopathischen
Dosen. Ja.
Was würdest du sagen, Flo? Gehört Strategy in ein Bitcoin-Portfolio mit rein?
Ich glaube, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Für mich persönlich nicht. Ich glaube, es ist interessant, wenn man sehr gut traden kann und die Marktdynamiken da gut versteht, dann ist diese Volatilität eine Chance, weil es geht ja nicht nur runter. Du hast ja auch zuletzt, hattest du mal auch, bevor wir jetzt die 100 verloren haben, glaube ich, eine Gegenbewegung von 20-30% in Strategy gesehen. Das heißt, ich glaube, es ist eher für Trader interessant als für langfristige Investoren. Wenn man sich gerade einen Chart anschaut, kann sich jeder gerade selber anschauen, dann ist ja so das 100-110-Level in diesem Bereich, was wir jetzt verloren haben, erstmal nach unten, glaube ich, wird auf dem Weg nach oben Widerstand sein. Und wenn wir das wieder schaffen zu flippen, dann glaube ich, wäre das ein sehr, sehr positives Signal. Aber bis das passiert, muss man eigentlich davon ausgehen, dass Strategy in diese Bereiche nach oben kommt und dann nochmal eine weitere Abwärtswelle auf neue Zyklus tief sieht. Und deshalb für Trader mag es interessant sein, glaube ich, für langfristige Investoren ist Spot Bitcoin meiner Meinung nach.
Ramon, ich denke, eben Mark hat es eigentlich schon gut gesagt, es ergeben sich da Chancen. Warum nicht in einem kleinen Risikoanteil da doch investieren oder halten? Weil ja, wir gehen auch davon aus, dass irgendwann mal dreht wieder. Und dann steht man schon nicht schlecht da, würde ich jetzt sagen.
Gut, ja, wir sind jetzt doch schon fast bei einer Stunde. Wir haben nicht gedacht, dass es dann trotzdem so lange wird. Für den Rundumschlag vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ramon, Marc, dass du auch extra hier nach Schindelegi gekommen bist.
Sehr gerne.
Auch du, Flo.
Gerne.
Und ich glaube, so die Quintessenz zum Schluss ist, Bitcoin wird es überleben. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch Strategy überleben. Der große Rundumschlag wäre, wenn die USA schlussendlich sich beteiligen würde, was wir nicht unwahrscheinlich sehen. Aber nichtsdestotrotz, große Volatilitäten, großes Risiko momentan in der aktuellen Marktlage. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat es auch einen großen Mehrwert gegeben. Du kennst das Spiel, gib uns Feedback, was dir gefallen hat. Wenn wir da genügend Feedbacks kriegen, gute Feedbacks, schlechte Feedbacks, Anstöße etc., dann werden wir das sicherlich nochmal wiederholen in dieser Viererrunde. Und nochmals vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal.